Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Wie man die Energiekrise erfolgreich meistert. Dr. Steffen Epple ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Kempten und beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit der Forschung im Bereich funktionale Sicherheit von Elektronikkomponenten. 2006 übernahm er mit seiner Frau von den Eltern ein altes Bauernhaus. Das Jahr markiert den Beginn einer mehrjährigen Sanierung des Gebäudes, die weitgehend in Eigenregie erfolgte. Ziel war und ist es, so autark wie möglich zu werden und vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise die Betriebskosten so gering wie möglich zu halten. Darüber sprechen wir heute mit dem Eigentümer. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung.
Vielen Dank, Georg, für deine einleitenden Worte. Auch von meiner Seite, Steffen, ganz herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast. Der Georg hat es ja eingangs erwähnt. Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr aktuellen Thema. Vor dem Hintergrund der Energiekrise ist jeder darum bemüht, möglichst wenig für Energie auszugeben. Und du, da kommen wir im Detail ja noch drauf, hast 2006 zusammen mit deiner Frau von euren Eltern ein Bauernhaus übernommen und in Eigenregie dann weitgehend saniert. Da werden wir im Detail noch drüber sprechen. Aber zunächst zu deiner Biografie. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Kempten und beschäftigst dich dort, wie der Georg sagte, mit der funktionalen Sicherheit von Elektronikkomponenten. Schilder uns doch mal kurz deinen beruflichen Werdegang, das heißt deinen Studienwerdegang. Wie bist du wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden? Und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Was verbirgt sich hinter dem Bereich funktionale Sicherheit von Elektronikkomponenten in der Praxis?
Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Zu meinem Werdegang kann ich sagen, ich habe Elektrotechnik an der Universität Ulm studiert mit Schwerpunkt Energie- und Automatisierungstechnik. Habe mein Studium mit Wahlfächern sehr breit aufgestellt, angefangen von der Elektrochemie über Spracherkennung, Werkstoffe, Qualitätswissenschaften bis hin zur Programmierung von autonom fahrenden Robotern. Meine Diplomarbeit habe ich geschrieben am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, ZSW, auch in Ulm. Dabei ging es um die Simulation des Fluidverhaltens von Brennstoffzellen. Nach der Diplomarbeit bin ich ins schöne Unterallgäu zu meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, gezogen, die ich während dem Studium kennengelernt hatte. Und war 10 Jahre lang beschäftigt in der Industrie in einem mittelständischen Unternehmen in Kaufbeuren. Dort in unterschiedlichen Positionen und Funktionen. Angefangen habe ich in der Instandhaltung und Retrofits von Produktionsmaschinen. Danach war ich 1,5 Jahre Prozessingenieur in der Elektronikfertigung und schließlich 5 Jahre in der Entwicklungsabteilung im Bereich Sensorik und Steuerungstechnik. In dieser Abteilung bin ich dann auch tiefer in das Thema der funktionalen Sicherheit eingestiegen und als mein damaliger Abteilungsleiter eine Forschungsprofessur an der Hochschule Kempten antrat, da bot er mir die Möglichkeit an, als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Teilzeit mitzukommen, was ich dann auch gemacht habe. Professor Jung hat mich nach wenigen Monaten an der Hochschule auch dabei unterstützt, eine Doktorarbeit im Fachbereich Maschinenbau an der Technischen Universität in Cluj-Napoca anzufangen, die ich nach 5 Jahren Forschung auch erfolgreich abschließen konnte. Parallel zu meiner Doktorarbeit haben wir von der Außenstelle Neugablonz aus den Bereich funktionale Sicherheit an der Hochschule Kempten vorangebracht und mittlerweile wurde das vom Freistaat Bayern geförderte Projekt durch das Folgeprojekt mit dem schönen Namen Institut für Fahrerassistenzsysteme und vernetzte Mobilität abgelöst. Und so bin ich an die Außenstelle der Hochschule Kempten in Memmingen gekommen. Ja, das ist jetzt der Werdegang, um auf die inhaltliche Frage der funktionalen Sicherheit zu sprechen zu kommen. Dabei geht's um Elektroniken, die dazu verwendet werden, etwas zu steuern oder zu messen, wo bei Ausfall der jeweiligen Steuerungsfunktion oder Messfunktion Personenschäden oder Materialschäden entstehen können. Und genau dies zu verhindern oder statistisch so zu minimieren, das ist die Aufgabe der funktionalen Sicherheit. Ich kann ein Beispiel machen mit einer Joystick-Lenkung. Da war ich an einem Projekt beteiligt. Da hat man genau dieses Problem. Man hat nur noch einen Joystick und dann muss man schauen, wie liest man den aus? Man nimmt natürlich zwei Sensoren dafür. Man vergleicht die miteinander. Wenn die zu stark voneinander abweichen, gibt's eine Fehlermeldung oder eine entsprechende Stilllegung des Fahrzeugs, weil die Lenkung dann nicht mehr gewährleistet ist. Man schaut dann, was passiert, wenn im Bereich dieser Steuerung einzelne Bauteile ausfallen. Was passiert, wenn ein Widerstand einen Kurzschluss hat? Was passiert, wenn der Widerstand aufgrund thermischer Ausdehnung der Platine auseinanderreißt, Unterbrechung hat? Was passiert, wenn der wegdriftet, durch Alterung beispielsweise oder beim Löten? Weiß kaum einer, im Lötofen driften fast alle Widerstände mehr oder weniger stark weg. Auch da gibt's Prozessschwankungen, die werden natürlich vorher mit einkalkuliert, aber in der funktionalen Sicherheit wird sowas berücksichtigt, theoretisch betrachtet, die Schaltungsauslegung analysiert und zusätzlich auch verifiziert. Das heißt, man macht die Versuche, man schließt die Widerstände kurz und schaut, verhält sich das Ding genauso wie in der Theorie geplant.
Jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Theorie, haben aber heute ein ganz praktisches Thema. Ich wiederhole nochmal, wie man die Energiekrise erfolgreich meistert. Und da haben wir uns ja im Vorfeld unterhalten. Hast du ja ein Projekt seit, ich würde jetzt mal sagen, 15 Jahren am Laufen, was alles andere als theoretisch ist, nämlich sehr, sehr, sehr praktisch orientiert, nämlich in eurem Bauernhaus, was in der Regel ja alles andere als ein Tiny House ist, ein sehr geräumiges Gebäude, viel Platz, womöglich große Dachflächen. Und da versucht ihr Schritt für Schritt euch autark zu machen. Und in der heutigen Zeit ist das ja das hehre Ziel, möglichst autark von externer Energie zu sein, also eben fossilen Brennstoffen und. Wie bist du erstmal auf die Idee gekommen?
Ja, der Hintergrund ist relativ einfach zu verstehen. Der erste Winter 2005-2006 war im Allgäu ein relativ heftiger Winter mit ordentlich Wind, ordentlich Schnee. In diesem Winter hatten wir einen riesigen Holzverbrauch mit 40 Stehr. Und zusätzlich noch einer Tonne Braunkohlebriketts, die wir in der zentralen Holzofenheizung verbrannt haben. Bei all dieser extremen Heizerei hatten wir an der Schlafzimmerdecke noch eine Temperatur von 2 Grad plus. Das war nicht besonders angenehm, aber ja, wir haben es überlebt, aber wir haben gesagt, also so können wir das nicht auf Dauer betreiben. Ein Stehr ist ein Raummeter Scheitholz gestapelt.
Wenn du dich unabhängig, sag ich mal, von Kohle und Holz machen wolltest, hättest du Gas, Öl und natürlich auch eine Wärmepumpe wählen können als Heizung. Du hast dich für die Wärmepumpe entschieden. Warum hast du das getan und welche Erfahrungen so aus der Anfangsphase hast du mitnehmen können?
Dadurch, dass wir beim Energieversorger als Landwirtschaft den Strom beziehen, war damals der Strompreis bei 13 Cent pro Kilowattstunde. Das war sehr attraktiv, hat sich aber mittlerweile sehr stark verändert und wir sind in etwa knapp beim dreifachen Preis mittlerweile. Die Überlegung damals war, diese Menge an Holz zu sägen, macht Arbeit, braucht Zeit, kostet auch Kettensägen und Benzin. Die Zeit haben wir, wenn wir Vollzeit tätig sind, natürlich nicht und wir beide waren damals in Vollzeit tätig. Und der Schwiegervater hat damals das Holz gesägt und war auch nicht mehr der Jüngste. Drum haben wir gesagt, nee, also Holz kommt auf Dauer für uns nicht in Frage. Welche Alternativen haben wir? Und da war die Überlegung, naja, Ölheizung, das kannte ich von meinem Elternhaus. In Stadtnähe wäre die Überlegung Gas gewesen. Aber bei uns auf dem Land gibt's keine Gasleitung und ein Gastank hat einerseits Sicherheitsrisiken, andererseits weiß man auch nie, wie sich der Gaspreis verhält. Man wird abhängig von einer Energieform. Die Überlegung damals war, mit dem damals kostengünstigen Strom zu heizen und auf lange Sicht einen Teil des Stroms selber zu machen. Damals war noch in der Überlegung, ein kleines Blockheizkraftwerk zu machen, Kraft-Wärme-Kopplung zu betreiben. Das heißt, ein kleiner Verbrennungsmotor mit Stromgenerator dran als zusätzlicher Energielieferant. Das ist immer noch nicht ganz vom Tisch, aber es ist wesentlich interessanter, wenn man Energie nicht ständig neu einkaufen muss, sondern einmal in die Technik investiert und die Energie dann durch die Sonne kommt.
Welche Wärmepumpentechnik habt ihr gewählt?
Es gibt ja drei Varianten. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Energie aus der Umgebungsluft zieht. Es gibt Tiefbohrungen, wo man 100 Meter tief eine Bohrung macht und Wärmeträgerflüssigkeit runterpumpt und hochzieht. Die Bohrung hätte uns damals über 16.000 Euro gekostet. Das war nicht in Reichweite, schlichtweg viel zu teuer. Und die dritte Variante, die wir dann gewählt haben, war im Garten 1000 Meter Rohrleitung zu verlegen in einer Tiefe von 2,5 bis knapp 3 Meter. Und in diesen Rohren zirkuliert Wärmeträgerflüssigkeit. Das ist eine Mischung aus Wasser mit Frostschutzmittel. Und diese Wärmeträgerflüssigkeit wird in der Wärmepumpe abgekühlt, wandert kalt in den Boden. Im Boden wärmt die sich auf, nimmt Bodenwärme auf und wird wiederum neu abgekühlt in der Wärmepumpe. Und die Temperaturdifferenz zwischen dem, was von der Wärmepumpe kalt in dem Erdboden läuft, zu dem, was aufgewärmt zurückkommt, diese Temperaturdifferenz beträgt lediglich 5 Grad Celsius.
Nach der Entscheidung für die Wärmepumpe gab es weitere Maßnahmen wie Dachisolierung, Fassadenisolierung, Fenster, Lüftung.
Ja, wir hatten damals einen Energieberater mit an Bord geholt und eine Baufirma aus dem Ort mit hinzugezogen und gemeinsam Überlegungen angestellt, welche Möglichkeiten der Wärmedämmung gibt es, was bringt das jeweils und an welchen Stellen kann man wirtschaftlich vernünftig eine Reduzierung des Wärmebedarfs erreichen. Was wir dann gemacht haben, war eine Außendämmung des Bereichs, der aus dem Erdboden herausschaut, mit 16 cm Styropor und zusätzlich den Austausch der Fenster und die Dämmung der obersten Geschossdecke. Das waren die drei Sachen, die wir damals durchgeführt haben. Das hat sich über mehrere Jahre hinweggezogen. Am Schluss kam dann auch noch eine Lüftungsanlage hinzu, die den Vorteil hat, dass die Luft, die nach draußen geht, über einen Wärmetauscher einen großen Teil der Wärme wieder an die Luft, die reinkommt, abgibt und somit die Wärme nicht verloren geht durch das Lüften.
Ihr habt ja in allen Bereichen einen Altbau modernisiert. Wie war das in der Praxis mit der Lüftungsanlage? Ließ sich das problemlos integrieren, installieren?
Dadurch, dass wir sehr große Umbaumaßnahmen gemacht haben, die Bäder neu gemacht haben, haben wir zusätzlich zu, ja, ich sag mal, der Kernsanierung einen Installationsschacht vorgesehen. Und die Lüftungsanlage steht bei uns auf dem Dachboden und nicht wie sonst üblich im Keller. Das kommt daher, dass nur die Möglichkeit bestand, vom Dachboden aus einen Zugang zu diesem Installationsschacht, den wir neu geschaffen haben, zu bekommen. Und von diesem Schacht aus laufen dann Rohrleitungen in jedem Stockwerk am Flur entlang. Die sind sichtbar, das ist etwas unschön. Schaut ein bisschen industriehallenmäßig aus, aber auf diese Weise ließ sich das relativ gut integrieren. Der Hinweis, wie man das machen kann, kam von einem Lüftungsbauer, der sehr viel Erfahrung im Passivhausbereich hatte. Der hat zum Beispiel in Ulm im Sonnenfeld die Passivhäuser damals mit der Lüftungsanlage ausgestattet. Und wir haben dann von seinen Erfahrungen aus diesem Bereich sehr gut profitieren können.
Jetzt braucht ihr eine Wärmepumpe auch viel Strom. Wann habt ihr euch entschieden bzw. in Erwägung gezogen, hier auf Photovoltaik umzusteigen, um dann eigentlich die ideale Konstellation, der Strom kommt von der Sonne und die Wärme dann eben aus dem Erdreich. Und das ist ja eigentlich immer noch die optimale Kombination. Wann seid ihr auf diesen Trichter gekommen?
Als wir uns nicht besonders gefreut hatten über die kontinuierlichen steigenden Strompreise, Das ging schleichend über die Jahre. Immer wieder mal gab es ein paar Cent Aufschlag und dann kam die EEG-Umlage irgendwann dazu, die sich deutlich bemerkbar gemacht hat. Dann fingen wir an zu rechnen, denn die Wärmepumpe braucht im Jahr für Heizung und Warmwasser zwischen 6.000 und 7.000 Kilowattstunden. Das lässt sich nicht wesentlich reduzieren, denn der Heizwärmebedarf ist einfach da. Man muss lüften. Und die Überlegung war, ja, was kann man denn dagegen tun? Kann man alternativ irgendwie Strom herbekommen, selber machen? Kraft-Wärme-Kopplung hatte ich als Stichwort vorhin schon kurz angesprochen. Damals bestand die Möglichkeit, auch in Richtung Photovoltaik etwas zu machen, nachdem die Preise für Photovoltaik sehr stark gesunken waren. Also die Komponenten sind deutlich günstiger geworden. Als wir die Wärmepumpe dann eingebaut hatten um 2010 rum, da waren die Preise für Photovoltaikkomponenten noch relativ hoch. Aber dadurch, dass das deutlich kostengünstiger wurde, wurde es auch wesentlich interessanter. Und wir haben da genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo man die Komponenten zu einem vernünftigen Preis einkaufen konnten. Allerdings hatte ich 5 Firmen da, die mir Angebote machen sollten, nach unseren Vorstellungen. Und keine dieser 5 Firmen war in der Lage, mir das so anzubieten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die eine Firma wollte uns einen Speicher verkaufen, der eine Einspeicher- oder Speicherentnahmeleistung von 1 Kilowatt hatte. Und wenn ich den Wasserkocher einschalte, dann brauche ich nur mal 2 Kilowatt. Es macht wenig Sinn, eine 10 Kilowatt Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen, einzuspeichern, mit 1 kW auszuspeichern, wenn die Wärmepumpe 5,5 kW Leistungsaufnahme hat. Das waren mehrere Vorschläge dieser Art, wo ich gesagt habe, das ist ja alles schön, was ihr mir da anbietet, aber damit kann ich keine Wärmepumpe betreiben. Dann bin ich hergegangen und habe selber angefangen zu rechnen, zu simulieren, Komponenten zusammenzusuchen und ich habe dann eine Firma gefunden, die gesagt hat, okay, wenn ihr die Komponenten besorgt, wir installieren euch das. Und so haben wir das letztlich dann auch gemacht. Die haben uns die Module aufs Dach geschraubt, die Verkabelung bis in den Keller gelegt, den Blitz- und Überspannungsschutz montiert und soweit verkabelt. Den Akku und den Wechselrichter habe ich selber verdrahtet. Die Umschaltmöglichkeit von Netz auf Inselbetrieb habe ich auch noch selber verdrahtet. Und unser Elektriker hat uns dann die Hausinstallation soweit ertüchtigt, dass es möglich war, den Wechselrichter anzuschließen und hat auch den Überspannungsschutz, den man zwangsläufig braucht, damit man bei Blitzeinschlag keine Überspannung ins Netz einspeist, wissen auch die wenigsten, dass man sowas braucht, auch noch mit installiert. Und so haben wir jetzt eine Anlage mit einem selbst importierten Wechselrichter aus Taiwan, 12,6 Kilowatt Peak auf dem Dach und der Möglichkeit, den Akku mit knapp 40 Kilowattstunden mit einer Leistung von 10 kW zu laden und auch zu entladen.
Wie autark bist du im Augenblick vom Verbrauch, von der Stromerzeugung? Ist das schon für dich zufriedenstellend aktuell oder strebst du nach weniger Kosten?
Das Ganze ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, wie man so schön sagt. Wir hatten im ersten Jahr zunächst an Ostern erst die Anlage in Betrieb genommen. Das war der 8. Mai, kann ich mich erinnern. In diesem Jahr ist der Stromeinkauf deutlich gesunken, aber wir konnten noch nicht abschätzen, wie verhält sich das Ganze im Frühjahr. Der Speicher zu dem Zeitpunkt bestand aus 8 Modulen a 2,2 Kilowattstunden nutzbar, also gute 16 Kilowattstunden. Wir haben das beobachtet, wir haben das im vergangenen Jahr beobachtet und die Simulation ursprünglich ging davon aus, dass wir in etwa 67% Eigenversorgungsgrad erreichen werden. Jetzt hatten wir im vergangenen Jahr ein sehr kaltes Jahr. Wir haben bis Anfang August geheizt. Es ist mit Sicherheit sehr viel mehr an Strom verbraucht worden als ursprünglich geplant. Und von den bei der Planung angesetzten 12.400 Kilowattstunden Gesamtstromverbrauch mussten wir im letzten Jahr lediglich 4.800 Kilowattstunden einkaufen. sind also trotz dem wesentlich höheren Verbrauch in etwa dort gelandet wie ursprünglich geplant. Das sagt mir, dass die Anlage deutlich besser läuft als ursprünglich gedacht.
Reicht denn die Speicherkapazität, du hattest eben ja ausgeführt, aus, um keinen Strom mehr einspeisen zu müssen, muss man heute ja sagen, bei den Entgelten? Oder speist du auch zu gewissen Zeiten noch ein?
Wir haben 100% Eigenverbrauch. Das heißt, wir speisen nicht ins Netz ein. Der Hintergrund ist sehr einfach. Dadurch, dass wir einen sehr hohen Stromverbrauch selber haben, würde relativ wenig Strom zum Einspeisen übrig bleiben. Übers Jahr gesehen hätte sich das dahingehend bemerkbar gemacht, dass bei Einspeisung für den Eigenverbrauch die EEG-Umlage angefallen wäre. Sofern man einspeist, zahlt man auf den Eigenverbrauch EEG-Umlage. Zumindest war das zum Installationszeitpunkt so. Das hätte dazu geführt, dass unser selbst erzeugter Strom und selbst genutzter Strom um ungefähr 8 Cent pro Kilowattstunde teurer geworden wäre. Und andererseits, der ins Netz eingespeiste Strom wäre vergütet worden mit 8 Cent pro Kilowattstunde. Aber zusätzlich hätte man die Kosten gehabt für die Steuererklärung, weil man dann als Energieversorger zählt. Und ich habe das durchgerechnet, das wäre unterm Strich ein Minus gewesen, weil die Kosten höher gewesen wären, als die Einspeisevergütung gebracht hätte. Und drum haben wir uns dafür entschieden, für die Null-Einspeisung mit entsprechend aufwendiger Regelung. Aber nur so wird die Sache wirtschaftlich. Und die Berechnung zum Zeitpunkt vor 2,5 Jahren ging von einer Amortisationszeit von circa 13 Jahren aus. Bei der jetzigen Steigerung der Energiepreise könnte das deutlich weniger werden. Und ich hatte es vorhin kurz angesprochen, wir hatten damals gleich zu Beginn einen Schrank mit 8 Akkumodulen dabei. 8 Module deswegen, damit wir die 10 kW Ladeleistung erreichen. Bei dem 48-Volt-System entspricht es 200 Ampere Ladestrom. Das sind ordentlich dicke Leitungen und selbst die werden ja handwarm. Und dieses Jahr haben wir den Akku verdoppelt, weil wir gesehen haben, bei Wärmepumpenbetrieb, bei Heizung, bei Nacht, sind die 8 Module mit 17, bisschen was Kilowattstunden nicht ausreichend gewesen, um die Wärmepumpe die ganze Nacht durch mit Strom zu versorgen. Mit den 16 Modulen jetzt ist es möglich, dass die Wärmepumpe über Nacht weiterläuft und morgens noch ausreichend Strom für eine Tasse Kaffee im Akku ist. Das heißt, das Solarloch bei Nacht wird durch den Akku jetzt komplett ausgeglichen.
Herr Steffen, habt ihr denn zusätzlich zur Wärmepumpe und zur Photovoltaik noch die Sonnenenergie auch thermisch genutzt? Weil nur so macht es ja ein Gesamtbild.
Ja, bei der Planung der Wärmepumpe wurde das von vornherein mit berücksichtigt. Zu diesem Zweck haben wir einen Kombispeicher installieren lassen. Der wird zum einen von der Wärmepumpe aufgewärmt und zusätzlich parallel zur Wärmepumpe ist in diesem Kombitank eine Rohrleitung drin, durch die Solarflüssigkeit zirkuliert, die in einem circa 8 Quadratmeter großen Solarkollektor mit Flachdachaufständerung, der bei uns auf der Terrasse steht, aufgewärmt wird. Und dieser kleine Kollektor mit nur 8 Quadratmetern reicht aus, um im Winter tagsüber unsere Heizkörper auf 30 Grad zu halten. Und im Sommer übernimmt er die komplette Warmwasserbereitung.
Du setzt aber ja auch bei den Modulen auf Glas-Glas-Module wegen der Effizienz. Vielleicht erklärst du uns nochmal, warum du diese Entscheidung gefällt hast.
Das war ein ganz wichtiger Hinweis von einem der Außendienstmitarbeiter von der Firma, die das letzten Endes auch installiert hat. Der Trick bei Glas-Glas-Modulen liegt darin, dass durch die höhere Stabilität durch die zweite Glasplatte, die sich auf der Rückseite der Photovoltaikzellen befindet, die vordere Glasscheibe dünner gemacht werden kann. Das heißt, wenn man sich den Aufbau von einem Glas-Kunststofffolien-Modul anschaut, dann haben wir auf der sonnenbeschienenen Seite eine Glasplatte. Dann kommt eine Ethylvinylacetatfolie, mit der die Photovoltaikzellen aufgeklebt sind. Und dahinter nochmal so eine Klebefolie und dann kommt eine weiße Kunststofffolie hinten drauf. Die ganze Stabilität wird durch diese eine Glasscheibe erreicht, die natürlich mehrere Millimeter dick sein muss, um bei Hagel eine entsprechende Stabilität zu gewährleisten. Das sind üblicherweise ca. 3 bis 5 Millimeter. Beim Glas-Glas-Modul haben wir bei den Modulen, die wir jetzt installiert haben, vorne 2 Millimeter und hinten anstatt der weißen Kunststofffolie nochmal 2 Millimeter Glas. Das sind insgesamt auch 4 Millimeter Glas. Das Ganze ist stabil für Hagelkörner bis 41 Millimeter Durchmesser und hat den Vorteil, dass durch die dünnere Glasschicht, durch die das Sonnenlicht hindurch muss, um an die Photovoltaikzellen ranzukommen und umgesetzt zu werden, deutlich weniger Licht absorbiert wird im Glas. Und das hat als Auswirkung, dass bei einem Wetter wie heute mit sehr viel Bewölkung und sehr viel Sonneneinstrahlung diffuser Art und schwacher Strahlung immer noch viel Lichtleistung an die Photovoltaikzellen selber rankommt und auch umgesetzt wird in Strom. Das heißt, wenn wir 10% Einstrahlung haben, dann haben wir fast noch 10% Leistung, die abgenommen werden kann. Je dicker die Glasschicht vorne drauf wird, umso mehr wird dort absorbiert. Das ist natürlich, ja, eine gewisse Leistungsreduktion. Und der zweite riesige Vorteil ist, Kunststoff ist ein relativ schlechter Wärmeleiter. Das heißt, die Kühlung von der Rückseite ist bei diesen Glas-Kunststoff-Modulen nicht ganz so gut wie bei Glas-Glas-Modulen. Glas selber ist als Festkörper ein sehr guter Wärmeleiter. Und das führt beim Glas-Glas-Modul dazu, dass im Sommer die Photovoltaikzellen wesentlich weniger heiß werden, weil durch den Kamineffekt unter den Modulen die Kühlung wesentlich stärker zum Tragen kommt. Hat allerdings im Winter wieder den Nachteil, muss man ehrlicherweise zugeben, dass wenn Schnee auf den Modulen liegt, die Sonne drauf scheint und der Wind unter den Modulen durchweht, selbst bei 1 Grad minus der Schnee nicht abtaut und ins Rutschen kommt.
Gibt es denn weitere Überlegungen? Was ist gerade aktuell bzw. in den nächsten Jahren geplant? Stichwort Windkraft.
Sehr gutes Stichwort. Ja, wir haben trotzdem, dass wir hier mitten im Binnenland sitzen und sehr weit von der Küste entfernt sind, haben wir die glückliche Lage, zwischen 2 Tälern auf einem ganz leichten Höhenrücken zu sein. Und aktuell in Planung befindet sich ein winziges Windrad, eine sogenannte Mikrowindkraftanlage mit einem Rotordurchmesser von ungefähr 2 Metern. Der Hersteller sagt Nennleistung 1,5 Kilowatt. Allerdings muss man da auch dazu sagen, bei welcher Windgeschwindigkeit, nämlich bei ca. 13 Meter pro Sekunde. Das Ding habe ich gekauft, als die politische Energiekrise Anfang diesen Jahres anfing und bin aktuell noch dabei, die Voraussetzungen der Installation zu schaffen, wie man so schön sagt. Das heißt, die Fundamente existieren bereits, aber die Leitungen vom zukünftigen Standort dieser Mikrowindkraftanlage zum Haus, die sind noch nicht verlegt. Das kommt hoffentlich noch im Laufe dieses Herbstes. Und es wird sich zeigen, ob die Windkraft tatsächlich bei uns in der Region einen kleinen Beitrag zur weiteren Autarkiegewinnung leisten kann oder nicht. Ich gehe davon aus, laut Bayerischem Windatlas, dass zumindest in der dunklen Jahreshälfte ein nicht zu unterschätzender Beitrag von diesem Kleinstwindrad zu erwarten ist.
Steffen, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde uns unterhalten über Energiekonzepte und welche Pläne du mit eurem Gebäude weiter verfolgst. Wir nähern uns aber unweigerlich dem Ende unseres heutigen Podcasts, möchten dich aber nicht entlassen, ohne so ein bisschen von dir privat zu erfahren. Das heißt, wenn du dich nicht mit PV-Anlagen, Glas-Glas-Modulen, Windkraft, Wärmepumpen und der funktionalen Sicherheit von Elektronikkomponenten beschäftigst, was treibt dich in deiner Freizeit bzw. auch dich und deine Familie um?
Ja, zunächst einmal die Schule der Kinder, die natürlich auch ein wenig Unterstützung bei Hausaufgaben und diversen Freizeitaktivitäten brauchen. Wenn ich tatsächlich mal so etwas wie Freizeit habe, dann freue ich mich, wenn ich mich auch mal eine halbe Stunde ans Klavier setzen kann, um einfach mal wieder den Kopf frei zu bekommen.
Ja, herzlichen Dank, Steffen, für den heutigen Podcast bei dir. Vielen Dank auch, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter@jung.de. Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.